Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 328.
Deutschlandradio Kultur. Feature.
Wir haben unsere Tochter verloren. Therapierte Erinnerungen zwischen Fakten und Fiktionen. Von Regina Lessner.
Ich habe meine Tochter immer hochgehabt, immer.
Ja, unsere Ulrike. Wir haben unsere Tochter verloren.
Ja, und warum?
Weil es ihr wirklich schlecht ging, sie depressiv war, Panikattacken hatte.
Das ist 94 gewesen.
Wir waren damals der Meinung, dass sie Hilfe braucht. So haben wir ihr also auch eine Therapie bezahlt, in der Hoffnung, dass ihr da geholfen wird. Aber letztendlich ist das so ausgegangen, da war sie 36.
Und da plötzlich hat Ulrike mich beschuldigt, ich hätte sie ja sexuell missbraucht. Da war ich völlig fassungslos.
Das stimmt doch gar nicht. Also der haben sie das Gehirn umgedreht.
Ja, denn ich wusste es mit meiner Tochter, mit uns beiden, mit ihr und mir. Das ist nichts passiert, das kann gar nichts gewesen sein.
Es ist doch typisch, dass Missbraucher ihre Vergehen leugnen.
Zu glauben, dass diese Leute die Wahrheit sagen, ist schlichtweg naiv.
Eine Freundin zitiert die oft gehörte, aber immer wieder schockierende Statistik.
Jeder sechste Mann und jede vierte Frau wurden als Kinder sexuell missbraucht.
Nein, Moment, also wenn gesagt wird, jede vierte Frau ist sexuell missbraucht worden, dann muss man das so verstehen, dass diese Frau ein Erlebnis im Bereich der Sexualität hatte, wo ihr etwas angetan wurde gegen ihren Willen unter Anwendung von Druck oder Gewalt. Wenn man das so weit definiert, dann kommt man auf diese Zahl. Wenn ich aber darunter nur verstehe, unter Anführungsstrichen nur, wenn ich darunter nur verstehe, dass in irgendeiner Form Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, dann landen wir bei 4%, was immer noch erschreckend viel ist. Also in unserer Studie war es so, dass immerhin 4% der jungen Frauen vor dem 12. Lebensjahr in irgendeiner Form anal, oral oder vaginalen Verkehr hatte. Das ist nicht jede vierte, aber trotzdem ist das enorm viel.
Dr. Hertha Richter-Appelt, Professorin für Psychotherapie und Sexualforschung.
Man muss sagen, es ist nicht die Wissenschaft gewesen und es sind nicht die Psychotherapeuten gewesen, die gesagt haben, wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen, sondern es waren betroffene Frauen, die Ende der 80, Anfang der 90er Jahre einfach ihre Berichte öffentlich gemacht haben. Und durch das Öffentlichmachen von einzelnen Berichten sind bestimmte Gruppierungen, die auch Feministinnen waren, darauf aufmerksam geworden und haben gesagt, wir müssen das aufgreifen. Und ich glaube, die öffentliche Diskussion ist wichtig, weil bis zu dieser öffentlichen Diskussion behauptet wurde, das gibt's nicht. Und auch Therapeuten lange Jahre ja gesagt haben, bei den Patientinnen das erzählt, das ist nur Fantasie und das braucht man nicht so ernst nehmen. Und das Positive an der Diskussion ist, dass wir es jetzt ernst nehmen.
Aber mit meiner Tochter, mit Ulrike, ihr und mir, das stimmt doch alles gar nicht. Das sage ich jetzt nicht so hin und weiß, dass ich nicht finde.
Auch wenn Sie überzeugt sind, dass dieser Vater unschuldig ist, bleibt immer noch bestehen, dass es eine Tochter gibt, die glaubt, es ist ihr zugestoßen.
Und wenn sie es glaubt, dann stimmt es.
Nein. Es gibt eine objektive Realität, die beschreibt das, was wirklich passiert. Also die beschreibt, dass es heute, was weiß ich, 25 Grad hat. Nun können Sie hier sitzen und sagen, mir ist kalt, obwohl es draußen 25 Grad hat. Was ist jetzt richtig? Beides. Ihnen ist kalt und es hat 25 Grad, verstehen Sie? Und Sie müssen jetzt nicht entscheiden, ob diese Frau das Recht hat, dass ihr kalt ist, wenn es draußen 25 Grad hat. Das ist nicht Ihre Aufgabe. Das heißt, ich muss immer, wenn jemand sagt, ich erlebe etwas so und so, dann erlebt er das so und so. Das stimmt, sagen wir, exakt in den seltensten Fällen mit einer objektiven Realität überein. Aber in der Therapie geht es mir um das subjektive Erleben von bestimmten Situationen. So können Sie es sehen.
Ich würde sagen, dass und das sagen auch unsere Freunde und Verwandte, dass wir eine ganz normale Familie waren.
Das ist auch meine Auffassung. Das lief eben.
Ja, und dass wir uns auch sehr auf unsere Tochter gefreut haben, auf beide Kinder.
Martha und Wolfgang Bauer, 73 und 72 Jahre alt. Beide sind pensionierte Lehrer.
Mein Mann hat dann jahrelang noch studiert und dann promoviert.
Aber neben der Schule noch studiert. Und ich bin Hochschullehrer geworden und bin stolz, Lehrer gewesen zu sein.
Und unser erstes Kind ist dann 1958 geboren. Das war unsere kleine Ulrike. Und das zweite ist, Nils ist 1961 geboren.
Verzeihung.
Professor Bauer hat das Familienalbum geöffnet. Mit ihrem kleinen Bruder in der Badewanne, die ganze Familie beim Angeln in Norwegen.
Na, da waren wir noch eine richtige Familie.
Und dann sind sie ins Studium gegangen, einer nach dem anderen. Ulrike zuerst.
Ja, sie hat Biologie studiert. Ich erinnere sehr genau, da saß unsere Tochter da hinten in dem Sessel und da sagte sie zu mir, Mutti, mit mir muss etwas ganz Schlimmes passiert sein. Ich sagte, Ulrike, was ist denn da Schlimmes passiert? Du weißt, du hattest als Kind im Alter von 4 Jahren einen Fahrradunfall mit deinem Vater, wo du über eine Woche in einem Krankenhaus blind gelegen hast. Wir durften dich nicht besuchen. Wir haben so viel darüber gesprochen, dass deine Schwierigkeiten vielleicht daher kommen. Nee, sagt sie, das kann es nicht sein. Das muss irgendetwas so Schlimmes gewesen sein, dass das auch für uns so schlimm war, dass wir das verdrängt haben.
Und aber schon in Therapie.
Ja, ja, sie war da in Therapie.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestanden sagen, wenn im Laufe einer Therapie jemand immer mehr das Gefühl hat, dass ihnen schlimme Dinge passiert und ich habe die alle bisher nicht erinnert, bin ich eher besorgt, was in so einer Patient-Therapeut-Beziehung denn passiert. Weil zumindest, wenn sie psychoanalytisch arbeiten, ein Stück weit der Wut auf die Eltern in die Therapie reinkommen sollte und auf den Therapeuten gerichtet werden sollte und da bearbeitet werden sollte. Aber vor allem sollten wir in der Therapie nicht uns auf sexuellen Missbrauch fokussieren.
Ich hatte den Brief schon fertig, als ihr anrief. Ich wollte es euch aber lieber im Brief sagen. Ich weiß, dass Vati mich als Kind sexuell missbraucht hat. Ich weiß nicht genau, wann es begann, aber ich war sehr klein. Ich weiß nicht, ob Mutti es wusste, aber ich habe das Gefühl, dass sie es nicht wissen wollte und es jetzt verdrängt hat. Ihr seid meine Eltern. Ihr habt eine große Schuld auf euch geladen. Und ihr macht euch weiterhin schuldig, indem ihr so tut, als ob alles in Ordnung ist. Der Missbrauch hat mein ganzes Leben kaputt gemacht. Das Leben ist eine Qual für mich. Ich habe mich von meinem Körper abgespalten. Und wenn ich ihn doch mal spüre, ist er wie erstarrt. Und ich habe einen großen Hass auf ihn. Ich war ein Kind, ich vertraute euch beiden. Entschuldigung.
Weil es ihr einfach nicht gelingen will, die Tränen, in denen ihre Augen schwimmen, wegzublinzeln, schiebt Martha Bauer Ulrikes Brief von sich weg.
Ich war ein Kind.
Und starrt dann ins Leere.
Ich vertraute euch beiden. Dieses Vertrauen wurde schlimm verletzt. Ich habe große Angst, wieder Vertrauen und Nähe zuzulassen, weil die Liebe und das Vertrauen, das ich früher empfunden habe, mit Gewalt verbunden ist. Deshalb habe ich mir auch die entsprechenden Männer ausgesucht, als ich von den Ursachen meiner Probleme noch nichts wusste. Alle Männer, denen ich in meinem Leben begegnet bin, haben mich verletzt und schließlich verlassen. Auch der Vater meiner kleinen Alina, wie ihr ja wisst. Und besonders für Alina ist es wichtig, dass ich mich von dem ungeheuren Schmerz in mir befreie. Wir beide lieben uns sehr. Trotzdem merkt Alina natürlich, dass sie eine Mutter hat, die fast immer todunglücklich ist.
Ich bin in Therapie gegangen, um eine Erklärung dafür zu finden. Auch für meine Apathie, die schrecklichen Schlafstörungen, meine Panikattacken und das Gefühl, nicht mehr leben zu wollen. Meine Therapeutin, eine sehr einfühlsame Frau, fragte mich, ob ich von euch körperlich, emotional oder sexuell missbraucht worden sei. Anfangs war ich sicher, dass so etwas Schreckliches nicht passiert ist.
Kann es sein, dass solche Missbrauchsenthüllungen, von denen der erwachsene Patient vor Therapiebeginn gar nichts weiß, durch Manipulation von Therapeuten entstehen?
Also ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, dass Sie von mir jetzt als Psychotherapeutin verlangen, dass ich eine negative Aussage über meine Kollegen mache. Aber ich glaube, wenn jemand keine gute Ausbildung hat, dann wird das auf jeden Fall, kann das sehr schnell passieren, dass man Patienten suggestiv etwas einredet oder dass man manipuliert.
Durch Meditationsübungen und leichte Trancearbeit mit meiner Therapeutin habe ich es nach 5 Monaten geschafft, meinen inneren Widerstand gegen den Missbrauchsgedanken aufzugeben und die Wahrheit anzusehen. Vielleicht meint ihr, dass ich lüge. Aber das ist eure Methode, besonders von Mutti, um der eigenen Schuld, der Verantwortung zu entfliehen. Aber ich weiß, ich erinnere mich. Ich war ein kleines Mädchen. Ich war zu jung, um mich zu verteidigen. Jetzt verteidige ich mich, indem ich euch mit der Wahrheit konfrontiere. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich durchgemacht habe und immer noch mache. Ich tue es, um mich selbst zu heilen. Und ich tue es auch für Alina.
Wenn ihr meine Eltern bleiben wollt und die Großeltern meiner Tochter, müsst ihr euch der Wahrheit stellen. Auch für euch könnte dies eine Chance sein, euch von der Last der Lügen zu befreien. Konfrontiert werdet ihr sowieso mit eurer Schuld. Aber jetzt besteht noch die Möglichkeit, es wieder gut zu machen. Euer ganzes bisherige Leben würde dann natürlich...
Die Frage natürlich, kann das sein? Natürlich ist in mir die Frage abgegangen. Und ich habe verneint. Also ich habe mir das nicht vorstellen können. Nicht bei meinen Eltern. Und ich kann mich nicht an irgendwelche Dinge erinnern, wo ich dann von heute betrachtet sage, sexueller Missbrauch, könnte das vielleicht gewesen sein. Also da habe ich keine Erinnerung an solche Sachen.
Nils Bauer, Ulrikes 3 Jahre jüngerer Bruder. Den Brief an ihre Eltern hatte sie ihm in Kopie geschickt.
Gedacht habe ich damals, das ist eine Provokation von ihr, um einfach mit ihrer nicht bewältigten Lebenssituation umzugehen. Insofern habe ich diesen Vorwurf nicht ernst genommen. Aber ich wusste auch nicht so richtig, was ich machen soll. Ich habe gespürt, was eigentlich auch eingetreten ist. Für Ulrike gibt es nur schwarz oder weiß. Also entweder man steht hinter ihrer Meinung oder man steht nicht hinter ihrer Meinung und dann ist man gegen sie. Und in diese Position wollte ich mich auf gar keinen Fall bewegen. Also ich wollte weder sagen, meine Eltern, ihr habt das gemacht, das konnte ich gar nicht sagen. Und zum anderen wollte ich und konnte ich auch nicht sagen, Ulrike, was du da erzählst, ist Schwachsinn. Weil ich gleich das Gefühl hatte damals, das würde mich von ihr ganz weit weg halten. Das war etwas, was ich nicht wollte.
Wir alle müssen geheilt werden. Ich wünsche mir, dass wir alle uns befreien.
Hat Ulrike Bauer als PS unter den Brief an ihre Eltern geschrieben.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr zusammen mit Nils am Montag nach Göttingen kommen. Wir können uns dann um 11 Uhr mit meiner Therapeutin treffen.
Sind wir dann alle nach Göttingen gefahren und haben uns dort in dieser Praxis getroffen, haben uns dann in den Kreis gesetzt und Ulrike hat gesagt, dass Vater sie sexuell missbraucht hätte.
Ja, das ist für mich eine so nach wie vor unglaubliche Beschuldigung. Ich habe es nicht getan.
Dann ist die konkrete Frage gekommen, ja wo denn, wann denn, wie denn, was denn? Und die ist beantwortet worden mit, ich weiß es.
Ich weiß es. Ich weiß es. Eine ständige Vokabel, die wir x-mal gehört haben. Nur, ich weiß es. Ich sage, das kann gar nicht sein. Da tünst du dir was zurecht. Und Ulrike Ich weiß es aber.
Meine Eltern können sich ziemlich beherrschen. Das können sie. Aber irgendwann ist ihm natürlich der Hut geplatzt.
Wir kamen nicht weiter, nicht? Sie sagte immer nur, ich weiß es.
Ich meine, würde mir auch der Hut platzen, ist klar.
Ich habe dann auch diese Therapeutin, die dabei saß, gefragt, was machen Sie denn dabei? Und so, der Tünkram doch, was Sie da durchlaufen lässt, nicht?
Da hat die Therapeutin gesagt, ja, sie sagt nichts dazu, sie wäre nur da zur Unterstützung unserer Tochter. Und darauf hast du dann gesagt, das bringt hier jetzt nichts weiter, wir gehen. Und dann sind wir runtergegangen, unser Sohn blieb dann nach oben.
Aber was da noch geredet wurde, das weiß ich nicht mehr.
Dann kam sie mit ihrem Bruder nach unten und sie wollte gern mit meinem Mann noch mal sprechen. Und da sind Ulrike und mein Mann vor uns gegangen. Und unser Sohn und ich, wir gingen hinter ihm.
Ja, ich kann das Bild, wie wir da ein Stückchen durch die Stadt gegangen sind, kann ich noch gut erinnern. Es war Spätsommer und es war sonnig. War so, dass man schön draußen sein mochte. Und die sind irgendwie so 15, 20 Meter vor uns gegangen. Wir sind hierher gegangen. Das war total merkwürdig.
Ulrike blieb bei ihrer Anschuldigung und da immer wieder die stereotype Antwort kam, ich weiß es, das war wie ein eingehämmerter Satz.
Ich habe das noch so gut in Erinnerung, dass sie dann beide stehen blieben und dass ich meine Tochter in den Arm genommen habe und dass ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber nicht viel. Ich glaube, ich habe nur gesagt, wir werden uns wiedersehen oder so ungefähr.
Es fällt mir auch ein oder auf, dass ich zu diesem Zeitpunkt diese Tragweite, diese Anschuldigung auch überhaupt nicht gesehen habe. Aus welchem Grund auch immer, aber ich habe nicht so diese zerstörerische Kraft gesehen.
Sie ging dann weg und dann sind mein Mann und unser Sohn und ich stumm durch Göttingen gelaufen. Mir liefen die Tränen immer noch runter. Unser Sohn hat sich dann von uns verabschiedet, ist dann nach Hause gefahren. Und dann sind wir waren wie geschockt. Wir konnten gar nicht reden. Als wir da im Hotel da im Garten saßen,
ich konnte das überhaupt nicht. Ich habe den ganzen Tag immer nur gefragt, das kann doch gar nicht sein. Mensch, ja, das kann gar nicht aus ihrem Geist oder aus ihrem Körper irgendwo heraussprechen. Da ist irgendwo was in sie hineingepflanzt worden, das nun auch da noch fleißig wächst.
Also zu der Frage der Seriosität von Therapeuten. Seit 1999 ist es so, dass in Deutschland Personen, die sich als Psychotherapeuten bezeichnen wollen, eine ganz bestimmte Ausbildung haben müssen. Das müssen entweder Ärzte oder Psychologen sein. Sie müssen danach eine Spezialausbildung zum Psychotherapeuten gemacht haben. Natürlich kann man es nicht verhindern, dass bestimmte Leute auch Therapien anbieten, aber sie dürfen sich nicht mehr Psychotherapeuten nennen. Also das ist ganz klar geregelt. Und ich würde eigentlich Personen, die Hilfe suchen, immer empfehlen, nur nach Psychotherapeuten und nicht nach Therapeuten zu suchen.
Lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Eltern mehr.
Steht auf einem der Briefe, die Ulrike Bauer ungeöffnet an ihre Eltern zurückgeschickt hat. Auf einem anderen:
Inzest ist ein Verbrechen.
Als Nils seiner Schwester die Geburtsanzeige seiner Tochter schickt,
da hat sie zurückgeschrieben, das ist jetzt 6 Jahre her, wir sollten auf unsere Tochter aufpassen, denn ihr Großvater ist ein Kinderschänder. Habe ich als Postkarte zurückbekommen.
Wo immer auch seine Eltern versuchten darzulegen, dass nicht sie, sondern die Therapeutin ihre Tochter missbraucht habe und immer wieder auf Unterstützung hofften, um gegen die Therapeutin vorgehen zu können, überall hieß es, nicht zuständig. Die Familienberatungsstelle verweist sie ans Gesundheitsamt, das Gesundheitsamt an die therapeutische Beratungsstelle in Göttingen.
einer Frau Doktor sowieso, der diese therapeutische Beratungsstelle unterstellt ist. Die hat sich dann auch darum gewunden und hat gesagt, ja, das ist ja eine Aussage ihrer Tochter. Da ist ja sonst weiter gar nichts passiert. Die geben das ja nicht zu, was sie da machen.
Das ist das Problem für uns alle.
Niemand weiß genau, wie oft in Deutschland gegen Eltern mittleren oder fortgeschrittenen Alters falsche Missbrauchsanschuldigungen erhoben werden. Es gibt bei uns, anders als in Amerika und vielen westeuropäischen Staaten, wie beispielsweise England, Holland oder Schweden, auch keinen Interessenverband, der sich für sie einsetzt. Fest steht allerdings, dass in Deutschland eine immer größer werdende Anzahl aus der Gruppe der 25- bis 45-Jährigen, vorwiegend sind es Frauen, unter Therapieeinfluss ihre Eltern als Kinderschänder belasten.
Vor Gericht geht es um die Frage, richtig oder falsch. Als Psychotherapeut geht es eigentlich nur darum, was glaubt jemand aus seiner subjektiven Sicht und wie beeinträchtigt das diese Person? Verstehen Sie? Ich glaube immer der Person, die vor mir sitzt. Das heißt aber nicht, dass ich sicher bin, dass das stimmt, sondern die erzählt mir etwas ganz Bestimmtes aus ihrer Sicht und das müssen wir bearbeiten. Aber in einer Therapie muss natürlich überprüft werden, wie weit einfach bestimmte Emotionen, die im Laufe der Zeit vielleicht mit einer bestimmten Erinnerung aufgetreten sind, im Nachhinein verändert wurden oder ob das Emotionen sind, die mit einem bestimmten Erlebnis zusammenhängen.
Und wenn das nicht überprüft wird?
Das heißt, das ist keine gute Therapie. Das ist einfach so.
Ich müsste jetzt nachgucken, das ist vielleicht 4, 5 Jahre her. Ich stand unten im Keller beim Bügeln, kommt mein Mann runter, totenblass, hat einen Brief in der Hand vom, ich glaube, der ist hier drin. Das ging über Kiel, ja, da wollte sie nach dem Opfer, da ist es, glaube ich. Lies mal vor, wie das heißt.
Landesamt für Soziale Dienste Schleswig-Holstein, Außenstelle Kiel. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Bauer, Ihre Tochter Ulrike hat hier einen Antrag nach dem Opferentschädigungsgesetz gestellt und dabei angegeben, von Ihnen und dem verstorbenen Großvater im Kleinkindalter bis zur Pubertät wiederholt sexuell missbraucht und vergewaltigt und geschlagen worden zu sein. Sie befindet sich in entsprechender ärztlicher Behandlung. Bitte nehmen Sie zu diesen Vorwürfen Stellung. Ich bitte auch um eine Stellungnahme Ihrer Gattin, die diese Übergriffe geduldet haben soll. Mit freundlichen Grüßen.
Das ist so irre.
Denn diese Anschuldigung wird ja hier erweitert bis zur Pubertät. Und der Großvater, den sie überhaupt 2, 3 Mal im Leben gesehen hat, der soll sie nun sexuell missbraucht haben. Das ist so abartig. Und ich soll das noch geduldet haben. Mensch, ich hätte jemand umgebracht, der sich an mein Kind vergreift. Entschuldigung, aber...
Denn sowas Therapeuten mit Patienten fertig blieb, so verdreht, wirklich völlig bar in jeglicher Wahrheit.
Da waren wir beide so fertig, dass wir sagten, jetzt können wir nicht mehr und haben das dann im Rechtsanwalt, der dann für uns nach Kiel geschrieben hat.
Naja.
Und daraufhin kriegten wir eine Aufforderung, dass wir Leute, die unsere Familie kennen, benennen sollten, die über uns Auskunft geben können. Und das haben wir dann gemacht. Und angeschrieben worden ist ihre Patentante, dann ihre Cousine, ihr Bruder.
Ja, meine Schwester jedenfalls, sie ist ganz oft alleine im Garten hinten Sonnenbaden gewesen und ist da nackt rumgelaufen. Als erwachsene Frau. Das ist ein relativ abgeschlossener Garten und das Arbeitszimmer meines Vaters geht nach da hinten raus. Ich meine, und dann mit so einem Hintergrund?
Ja. Und der Rechtsanwalt hat dann vom Sozialen Dienst in Schleswig-Holstein Bescheid gekriegt, dass unsere Tochter mit einem Rechtsanwalt interveniert hat, dass die Akte nicht mehr weitergegeben wird, dass also jetzt auch unser Rechtsanwalt keine Möglichkeit mehr hat, uns zu helfen. Aber dadurch haben wir erfahren, dass sie kein Geld gekriegt hat.
Ja, aber wie das nun weitergehen soll, weiß ich nach wie vor nicht.
Es ist 9:05.
Bayern 2 Radio. Notizbuch.
Es ist Samstag, 11 Uhr. Die Sonne scheint, ein warmer Wind weht über den Starnberger See. Ideales Badewetter. Auch hier leisten Woche für Woche ehrenamtliche Helfer ihren Dienst. Es sind die Einsatzkräfte der Wasserwacht. Am Strand drängelt sich Decke an Decke, vor allem Familien mit kleinen Kindern nutzen das Ostufer zum Baden. Hier ist teilweise Sandstrand und das Wasser nicht tief. An solchen Tagen tummeln sich allein am Ufer bei Ambach bis zu 20.000 Menschen. Die Menge verwundert nicht, der Starnberger See ist der zweitgrößte See Bayerns. Zudem liegt er nur 25 Kilometer südlich von der Großstadt München.
Ja, was sagst du?
Ja,
was?
Ja. Wohin? Schaut da.
Bei der Wasserwacht geht es derzeit ruhig zu. Auf der Terrasse mit Blick auf den See vertreiben sich 5 Wasserwachtler die Zeit mit Kartenspielen. Doch das kann sich schnell ändern.
Haben Sie das Viech gesehen?
Ja, habe ich gesehen.
Und Stachel war keiner drin?
Wir haben keinen gesehen.
Haben Sie nichts raus?
Wir haben nichts raus.
Das ist also das Zeichen, dass eine Wespe war, gell? Haben Sie schon mal allergisch darauf reagiert?
Nee, also mich hat hier jahrelang nichts mehr gestochen.
Wenn es tatsächlich ein Wespenstich ist, dann müsste es bis morgen weg sein und ansonsten zum Hausarzt gehen.
Dann zocken sie weiter. 2 Kollegen haben es sich derweil am Wasser im Liegestuhl bequem gemacht und sonnen sich. Es ist ruhig im abgezäunten Haus der Wasserwacht. Die Atmosphäre gleicht einem Clubhaus eines Bootsvereins. Pro Wochenende gibt es eine feste Wachbesetzung. Einen Wachleiter, einen Bootsführer, einen Ersthelfer und mehrere Rettungsschwimmer. Sibylle Kahl ist heute Wachleiterin. Vor 8 Jahren kam Sibylle Kahl durch einen Zeitungsartikel auf die Idee, Rettungsschwimmerin zu werden und bewarb sich bei der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes. Seither hat sie viele Wochenenden am See verbracht.
Pro Mitglied rechnet man ca. 7 Dienste, will heißen 7 Tage, an denen um 9 Uhr der Dienst beginnt und um 18, 19 Uhr endet im Sommer.
Die Stationen sind nur während der Badesaison, also von Mai bis Ende September besetzt und da nur an den Wochenenden. Darum können die ehrenamtlichen Helfer die Dienste gut mit ihren Berufen vereinbaren. Doch warum sind Menschen wie Sibylle Kahl überhaupt bereit, ihre Freizeit für das Ehrenamt einzusetzen?
Ich bin Diplom-Sozialpädagogin, arbeite momentan in der Arbeitsvermittlung in der Agentur für Arbeit in Wolfratshausen und ich bin jetzt seit 1985 dabei. Ja, mir macht's Spaß. Zum einen aus Spaß am Helfen, zum anderen aus Spaß an der Teamarbeit, gemeinsame Freizeit verbringen, kombiniert mit Erwerb von Fachwissen, das man auch beruflich dann nutzen kann.
Eine Frau mit einem weinenden Kind steht vor ihr. Das Mädchen kann seine Eltern nicht mehr finden. Die Kleine hat Angst und will sich nicht anfassen lassen.
Ja. Die Eltern finden man schon wieder, ja?
Sie war auf jeden Fall auf der kleinen Wiese, nicht auf der großen, das habe ich sie auch schon alles gefragt. So, wir sind jetzt ein paar Mal hin und her gelaufen.
Okay. In der Mitte ungefähr, okay.
Ein Mann erscheint am Gartentor, er ist der Vater.
Anna. Guck mal!
Ja, Papa.
Das war jetzt sozusagen die beste Möglichkeit, Kind gesucht, gefunden.
Sibylle Kahl ist froh, denn so ist das traumatische Erlebnis für das Kind schnell beendet. Eltern oder Kinder finden, eine der Hauptaufgaben der Wasserwacht bei Ambach. Meist müssen die Retter dann Durchsagen machen und wenn das nicht hilft, entlang der Wasserlinie Suchketten bilden. Bayernweit sind vom DLRG 28.000 und vom Bayerischen Roten Kreuz 55.000 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Ohne sie wäre der Dienst nicht zu leisten.
Unterwegs mit Berg- und Wasserwacht Elke Schmidhuber berichtete über ehrenamtliches Engagement zu Wasser, Lande und Luft. Sie hören das Notizbuch, 10:55 Uhr.